Marintec, das Marinetechnische Institut, war eng verwoben mit der NTNU, SINTEF und dem Statoil-Forschungszentrum. Neben diversen Simulationstanks und Wellentunneln lag hier das größte zu Forschungszwecken genutzte Meerwasserbecken der Welt. Wind und Wellen wurden in Modellskalen simuliert. So ziemlich jede größere schwimmende Produktionseinrichtung auf dem norwegischen Sockel war in dem 80 Meter langen und 10 Meter tiefen Becken erprobt worden. Zwei Wellenerzeugungssysteme schufen Strömungen und Stürme im Miniaturformat mit bis zu 1 Meter hohen Wogen, die aus dem Sichtwinkel einer Modellplattform verheerende Ausmaße annahmen. Johansson schätzte, dass Lund hier auch die Unterwasserfabrik testete, die am Kontinentalhang entstehen sollte. Tatsächlich fand er sie in der Bassinhalle, wo sie mit einer Gruppe Wissenschaftler zusammenstand und debattierte. Die Szenerie mutete skurril an. Im grünen Wasser schwammen Taucher zwischen Bohrplattformen im Spielzeugformat hindurch. Minitanker kreuzten zwischen Fachpersonal in Ruderbooten. Das Ganze war augenscheinlich eine Mischung aus Labor, Spielzeuggeschäft und sommerlicher Kahnpartie, aber der Eindruck täuschte. Ohne den Segen Marintex fand im Offshore-Bereich so gut wie gar nichts statt. Lund sah ihn und brach ihre Unterhaltung ab. Sie kam zu ihm herüber, wobei sie das Becken umrunden musste. Wie üblich erledigte sie den Gang im Laufschritt.
»Warum hast du nicht einen der Kähne genommen?« fragte Johansson.
»Wir sind hier nicht auf dem Weiher«, erwiderte sie. »Das muss alles koordiniert sein. Wenn ich da durchrausche, verlieren hunderte Ölarbeiter ihr Leben durch Flutwellen und ich bin schuld.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Du kratzt.«
»Alle Männer, die Bärte haben, kratzen«, sagte Johansson. »Sei froh, dass Kaure sich rasiert, sonst hättest du keinen Grund, ihn mir vorzuziehen. Woran arbeitet ihr?«
»An eurer Unterwasserlösung?«
»So gut es eben geht. 1000 Meter Meerestiefe können wir im Bassin realistisch darstellen. Danach wird's ungenau.«
»Das reicht doch für euer Projekt.«
»Trotzdem lassen wir den Rechner unabhängige Szenarien erstellen. Manchmal weichen sie von den Bassin-Ergebnissen ab, dann verändern wir die Parameter so lange, bis wir eine zufriedenstellende Angleichung erhalten.«
»Shell peilt eine Fabrik in 2000 Metern Tiefe an«, stand gestern in der Zeitung. »Ihr bekommt Konkurrenz?«
»Ich weiß. Shell hat Marintec beauftragt. Die Nuss ist noch schwerer zu knacken.« »Komm mit, wir gehen frühstücken.«
Draußen im Gang sagte Johansson, »Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr keine Swaps einsetzen wollt. Ist es nicht leichter, von einer schwimmenden Konstruktion auszuarbeiten, solange ihr flexible Leitungen nach unten legt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Zu riskant. Schwimmende Konstruktionen musst du verankern,
das weiß ich alles,
und sie können sich losreißen.
Aber jede Menge Stationen sind auf dem Schelf verankert.
Ja, bei geringer Wassertiefe. Weiter unten herrschen ganz andere Wellen- und Strömungszustände. Übrigens ist es nicht nur wegen der Verankerung. Je höher du eine Steigleitung legst, desto instabiler wird sie. Und wir wollen ja kein ökologisches Desaster. Außerdem kann kein Mensch ein Interesse daran haben, so weit draußen auf einem schwimmenden Deck zu arbeiten. Selbst die Hartgesottensten würden sich die Seele aus dem Leib kotzen. Hierauf.
Sie erstiegen eine Treppe.
»Ich dachte, wir gehen frühstücken«, sagte Johansson verwundert.
»Tun wir auch, aber vorher wollte ich dir etwas zeigen.«
Lund stieß eine Tür auf. Sie befanden sich in einem Büro oberhalb der Bassinhalle. Die breite Fensterfront bot Ausblick auf Reihen sonnenbeschienener Giebelhäuschen und Grünanlagen, die sich zum Fjord hin erstreckten.
»Was für ein gesegneter Morgen«, summte Johansson.
Lund trat zu einem Arbeitstisch. Sie zog zwei Resopalstühle heran und öffnete einen Laptop mit großem Bildschirm. Ihre Finger trommelten auf die Tischplatte, während der Computer das Programm hochlud. Eine Seite mit Fotos erschien, die Johansson irgendwie bekannt vorkamen. Sie zeigten eine helle, milchige Fläche, die sich an den Rändern in Schwärze verlor. Plötzlich erkannte er die Szene.
»Die Aufnahmen, die Victor gemacht hat«, sagte er.
»Das Ding am Hang. Das Ding, das mir keine Ruhe gelassen hat«, nickte Lund.
»Wisst ihr inzwischen, was es ist?«
»Nein. Dafür wissen wir, was es nicht ist. Keine Qualle. Kein Fischschwarm. Wir haben die Sequenz durch 1000 Filter gejagt. Das ist das Beste, was wir rausholen konnten.«
Sie vergrößerte das erste Foto.
»Als wir das Wesen vor die Linse bekamen, war es starker Scheinwerferbestrahlung ausgesetzt. Wir sahen einen Teil von ihm, aber natürlich völlig anders, als wir es ohne Kunstlicht wahrgenommen hätten.
Ohne Licht hättet ihr in dieser Tiefe überhaupt nichts wahrgenommen.
Ach was.
Es sei denn, wir hätten hier einen Fall von Biolumineszenz und...
Er stockte. Lund wirkte hochbefriedigt. Ihre Finger tanzten über die Tastatur und das Bild veränderte sich erneut. Diesmal sah man einen Ausschnitt vom rechten oberen Rand. Wo die beleuchtete Fläche ins Dunkle überging, zeichnete sich schwach etwas ab. Ein Leuchten anderer Art, von tiefem Blau und durchzogen von helleren Linien. Wenn du ein lumineszierendes Objekt bestrahlst, siehst du von seinem Eigenleuchten nichts mehr. Und die Scheinwerfer des Victor überstrahlen alles, bis auf den Randbereich, wo sie an Kraft verlieren. Da ist was zu erkennen. Meines Erachtens der Beweis, dass wir es mit einem Leuchtwesen zu tun haben. Und zwar mit einem ziemlich großen.